wünsche wirklich starke Haltung und starke ästhetische Konzepte oder filmische Auseinandersetzungen, die auch politisch sind. Also nicht als eine rein ästhetische Sache, sondern Einmischung in die Gesellschaft, Einmischung in die Fragestellung, wie sieht die Zukunft unserer Welt aus?
Es müssen auch Rahmenbedingungen da sein, wo tatsächlich Filme entstehen können, weil sie erstmal entstehen müssen, um gesehen zu werden, und dann kann sich was draus entwickeln. Das heißt, gerade bei Talenten ist die Förderung nochmal hat eine ganz andere Bedeutung, weil man dann ja noch dabei ist, sichtbar zu werden.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr wieder dabei seid. Heute bei einer weiteren Kooperationsfolge mit der DFFB. Und spannenderweise sprechen wir heute auch über die DFFB und eigentlich hauptsächlich über die Filmausbildung. Was heißt es eigentlich heutzutage, ja, an einer Filmschule oder Universität, kommt auch immer drauf an, wo man ist, um zu studieren oder sich auszubilden und dann am Ende den Weg in die Branche zu finden? Und wie einfach oder schwer ist es heutzutage, eine Ausbildung zu kreieren? Mir wird schon so zugenickt, so ganz leicht. Genau, ich sitze hier bei unserem Gespräch natürlich mal wieder nicht allein. Ich bin natürlich mit Leuten, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzen und mit dem Thema, ja, sich wahrscheinlich jeden Tag beschäftigen. Und da freue ich mich auf jeden Fall, zum einen die neue künstlerische Direktorin Angelika Levy bei mir zu haben im Podcast-Studio.
Hallo.
Und zusätzlich habe ich hier den Direktor der DFFB seit 2 Jahren, ne? Fast 3 Jahren schon fast, ne? Ja, genau, stimmt. Wolf Plessmann ist hier.
Ja, schön. Hallo. Freut mich, dabei zu sein.
Schön, dass ihr beide hier seid und dass wir hier so ein bisschen einen Einblick in eure Arbeit bekommen. Vielleicht auch so ein bisschen über das Thema, wie gesagt, Filmausbildung sprechen und was es eigentlich heutzutage braucht, also eine Filmausbildung. Bevor wir starten, haben wir eigentlich immer eine Frage, die wir uns alle, unsere Gäste, fragen, ganz am Anfang, ist nämlich, wie seid ihr zu dem gekommen, was ihr macht? Wie seid ihr zum Film gekommen? Wolf lächelt schon. Ich bin gespannt, was er gleich zu sagen hat. Ich kenne ja ein bisschen was von der Geschichte. Aber ich gebe erstmal den Ball an Angelika. Mhm. Und freue mich auf deine Aussage.
An der DFFB habe ich meine Filmausbildung gemacht. Vor den 80ern, 90ern. Vor allen Dingen 80ern noch. Und dann habe ich Filme gemacht. Und dann durch Filme machen bin ich zum Film gekommen. Ich habe auch schon vor der DFFB Filme gemacht, ehrlich gesagt. Seit ich 14 bin ungefähr. Ich mache das halt bis heute. Und dass ich jetzt die Direktion übernommen habe, ist seit 3,5 Monaten. Ist für mich auch sehr neu. Aber ja, ich bin auf jeden Fall eigentlich durch meine Erfahrung natürlich auch jemand, die immer schon mit Film und Förderung und allen Gewerken zu tun hat.
Du hast gesagt, seitdem du 14 bist. In den 80ern meintest du?
In den 70ern.
70ern, ja. Also mir geht es nicht darum, dein Alter rauszufinden, sondern ich wollte nur wissen, weil es ist ja schon spannend. Ich meine, in den 70ern, mit was hast du da schon gedreht? Mit was konntest du drehen? Weil ich meine, Filmmaterial war da, ist nicht wie heute, mit irgendwie, man hat eine Digitalkamera, mit der man einfach nur eine SD-Karte reinsteckt. Also deswegen, was hast du gedreht gehabt? Oder wie kam es dazu, dass du da diese Verbindung, so starke Verbindung hast zum Film?
Also genau, ich habe auf Super 8 gedreht. Mein Vater war Hobbyfilmer und mein Bruder und ich haben dann irgendwann die Kamera umgedreht. So ein kleines subversives Super 8 Filme haben wir dann mit so als Kinder schon gemacht. Und das war, glaube ich, der Anfang von mir. Der erste Film ist ein Film, wo ich eine Pflanze zerrupfe. Und zwar in einer Vase. Meine Mutter war Biologin.
Kann man den noch sehen?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Schön.
Also er ist in einem Film eingebaut, den ich später gemacht habe.
Ja, schön. Das ist cool.
Ich bin auch ein Archivar und Sammler, ja, von filmischen Arbeiten.
Ja, und wenn man ihn noch sehen kann, ist natürlich noch super schön, wenn es irgendwie mit Platz gefunden hat. Das ist schön. Ich gebe mal ab an Wolf und dann, wir kommen da bestimmt nochmal drauf zurück. Genau, Wolf, wie ist denn dein Weg in die Branche gewesen?
Ja, mein Weg ist ganz anders. Von daher ist mein Eindruck auch immer, wir ergänzen uns da sehr gut. Ich bin tatsächlich gar kein Filmemacher, sondern bin letztlich über die Medienpolitik in die jetzt dazu gekommen und war eben einige Jahre in der Senatskanzlei zuständig für die Medienpolitik des Landes Berlin und da auch zuständig als Abteilungsleiter für die DFFB und habe so ehrlich gesagt da erstmal nur am Rande mitbekommen, dass in der DFFB viele Wechsel stattgefunden haben und stand irgendwann vor der Herausforderung, dass meine Vorgängerin darum gebeten hat, die Zusammenarbeit zu beenden, aus persönlichen Gründen, und ich tatsächlich erstmal gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt. Ich wollte der DFFB, so viel hatte ich mitbekommen, keinen externen Geschäftsführer geben, der irgendwie dann interimsmäßig das Ganze verwaltet, sondern es stand so viel an wie der Neubau, in den wir jetzt im August einziehen werden, was ganz wichtig und toll ist, weil es wirklich einen Rahmen setzt, der uns nochmal ganz woanders hinbringen kann. Und dann bin ich tatsächlich nach einigen Monaten von vielen angesprochen worden, ob ich nicht bleiben könnte und wollte und länger bleiben wollte und nicht sofort eine neue Ausschreibung machen wollte. Und bin inzwischen muss ich sagen, ist die DFFB ein bisschen auch ein Baby von mir geworden, weil es eben so wichtig ist, solche Orte zu erhalten. Und für mich, ich komme mehr vom Filme machen, sondern von der Gesellschaftspolitik und von der Relevanz, die die DFFB gerade da hat. Und das ist das, wo ich davon überzeugt bin, dass wir Filmschulen, gerade die DFFB, ja, stärken müssen und gute Rahmenbedingungen geben müssen, dass Studierende dort tatsächlich ihre Filmsprache entwickeln, aber eben auch die gesellschaftlichen Probleme, die sie sehen, auch ansprechen können und das dann auch tun.
Mhm. Was bringst du denn vielleicht noch anderes mit, durch deine Position davor, wo du vielleicht das Gefühl hast, dass hat gefehlt, weiß ich nicht, aber was du vielleicht hinzufügst dem Ganzen, genau, in deiner Arbeit. Auch jetzt, wenn du die Branche jetzt mitbekommst, ne? Deswegen frage ich gerade.
Ich glaube, was hilft, was mir in meiner täglichen Arbeit tatsächlich hilft, dass ich eben häufig nicht derjenige bin, der eben vorher schon eine Meinung hat, sondern eben viele Fragen hat, auf sowohl Studierende, Dozierende wie Mitarbeitende so zugehe, dass ich eben erstmal wissen möchte, hey, wie würdet ihr das dann gerne machen? Aber durch meine sehr unterschiedlichen Erfahrungen, also ich habe es ja mal erzählt, ich war mal Flüchtlingsbeauftragter im Land Berlin, ich habe Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan gemacht, ich war ich habe einen sehr ungewöhnlichen Lebenslauf letztlich insgesamt gehabt, weil ich sehr viele unterschiedliche Aufgaben schon gemacht habe. Und begonnen habe ich meine Arbeit im Grunde als Geschäftsführer eines Bioladens vor ziemlich langer Zeit. Mhm. Und ich glaube, die Vielfalt und das immer wieder Wechseln gibt mir, glaube ich, die Möglichkeit, immer wieder Fragen zu stellen und eben nicht schon von vornherein zu sagen, es ist so. Letztlich hilft mir aber auch meine Erfahrung im Bereich des öffentlichen Dienstes, mit Haushaltsfragen gut umzugehen, gut zu verhandeln, mit der Politik, aber auch mit der Verwaltung, und die Rahmenbedingungen zu bekommen, da wir ja dem Land gehören, also die DFFB gehört dem Land Berlin, wir sind eine GmbH, aber der Gesellschafter ist das Land, und da gehört es eben auch immer dazu, immer wieder Menschen zu überzeugen, auch die ausreichenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Das hat jetzt auch geklappt, auch für den Neubau und auch für die laufenden Kosten. Aber das ist in diesen Zeiten natürlich auch nicht ganz so einfach. Mm. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich etwas mitbringe, was vielleicht die Vorgängerinnen nicht genauso mitgebracht haben, weil sie auch das, was an Rahmenbedingungen politisch und rechtlich notwendig ist, vielleicht gar nicht so übersehen konnten, weil sie eben eher die Filmschaffenden waren und daher kamen, und das natürlich eine andere Art und Weise zu arbeiten ist.
Ist es auch so der Gedanke, weil du gerade vorher meintest, deswegen passt ihr so gut zusammen, dass das vielleicht genau das ist, was du auch gesucht hast, irgendwie nochmal so ein Konterpart für die künstlerische Leitung. Und genau, dann nutze ich den Bogen mal zurück und sag, bei Angelika, weil ich meine, du hast ja da studiert und jetzt bist du da in der künstlerischen Leitung. Hast du dazwischen noch Kontakte mit der DFFB gehabt als Alumni, oder bist du jetzt einfach wieder nochmal zurückgekommen und das muss jetzt mal damit erstmal klarkommen, wie sich das verändert hat. Meine nächste Frage wird sein, wie hat sich's verändert? Deswegen komme ich dahin.
Ja, nee, ich war nicht so viel an der DFFB, weil ich auch nicht so viel in Deutschland war. Aber ich habe natürlich irgendwann mal mein Zeugnis abgeholt. Das ist auch schon bestimmt 10 Jahre später oder noch später. Und ich habe über andere, mit denen ich teilweise noch ein bisschen Kontakt hatte, auch von der DFFB immer wieder gehört in den Zwischenzeiten. Aber ich selber habe ich nur ganz kurz danach, nach meinem Studium dort gearbeitet, als habe die Videoeinführungskurse gemacht und bin einmal noch, habe ich ein einziges Projekt, weil Bodo Knappheide mich damals gefragt hatte, betreut, ein langer Dokumentarfilm. Das war, glaube ich, um die 2007 herum, aber ich hatte sonst nicht so viel, ich war nicht angedockt an die DFFP dann nach meinem Studium. Mhm.
Und genau, du hast gerade kurz am Anfang erwähnt, dass du jetzt erstmal neu dabei bist, du fängst gerade an, vier Monate hast du gesagt. Genau, was heißt das für dich, wie hat sich die DFFP denn für dich, ich meine, wir reden auch jetzt von 60 Jahren, du hast es gerade angesprochen, 60 Jahre DFFP, DFFP ist die zweitälteste Filmschule Deutschlands, nach der Konrad Wolf und hat eine lange Geschichte, du warst natürlich nicht beim Anfang dabei, aber dann irgendwann, wie hat sich das denn für dich jetzt so angefühlt?
Ja, ist ganz, ganz interessant. Ich habe, glaube ich, mit den Jahren auch, obwohl ich gar nicht so viel an der DFFB war, habe ich doch verstanden, wie sehr die DFFB als Ausbildung mich beeinflusst hatte in meinen Filmen, aber auch in der Form, wie ich denke. Als ich 1985 war das, dort anfing, haben wir als erstes die Filme von Holger Mainz und Philipp Sauber gesehen. Und alle waren sehr stolz darauf, dass die DFFB eine so politische Geschichte hatte. Und wir waren sehr beeindruckt von den Filmen. Und also die Zeit des Anfangs der 66er war eigentlich noch sehr präsent. Das war damals am Theodor-Heuss-Platz in dem SFB-Gebäude. Die Ausbildung war sehr frei. Es gab keine, wie heute auch, keine festen Dozierenden. Es gab den Ackerrat, also die Institution, in der man sich besprochen hat, in der man entschieden hat. Und da gab es eine Drittelparität, die auch sehr funktioniert hat zwischen Studierenden, Lehrenden, Dozierenden und der Direktion bzw. den Angestellten. Es gab eine große Freiheit, selber zu entscheiden, was man möchte, machen möchte. Es gab keine Gewerke. Also wir haben alle Regie studiert, haben alle, wenn wir Kamera machen wollten oder Schauspielern wollten oder Ton oder Schneiden, dann haben wir das getan. Aber es gab keine festen Gewerke und es gab auch diesen Unterricht so nicht. Also es gab natürlich Seminare, aber es gab damals ja auch hauptsächlich analogen Film und die Videofraktion, die nochmal ganz anders war. Das waren ein bisschen getrennte Bereiche. Die Film gemacht haben meistens nur Film gemacht und die Video haben gebastelt und experimentiert, Videokunst in den Videoräumen und viele Wege der Studierenden waren sehr eigen. Manche sind auch gar nicht wiedergekommen, sind weggeblieben. Also aus dem ersten Jahr weiß ich noch, jemand aus Norwegen, der hat das dann wieder zurück. Es gab eigentlich auch wie heute sehr individualistische Persönlichkeiten, die studiert haben. Aber es war eben, also für mich so eine Ausbildung, die ich sehr genossen habe, weil ich glaube ich, was anderes hätte ich glaube ich auch nicht machen können, weil ich habe gar nicht anderes studiert. Also ich kaum wirklich aus so einer, deswegen hat sie mich geprägt, weil im Grunde diese Freiheit dort Sachen auszuprobieren, zu experimentieren, gleichzeitig die Menschen, die noch vor mir da waren, waren sehr präsent und die nach mir kamen, waren auch. Also man hat vielleicht immer so zu 60 Leuten hauptsächlich gearbeitet. Es war sehr viel Umkreis, muss man auch dazu sagen, sehr viel von außen. Leute, die mitgearbeitet haben, mitgemacht haben, die nicht dort studiert haben. Es gab aber auch nicht, es gab nicht so einen Druck, es gab nicht diesen Druck des Erfolges so stark, auch nicht der Festivals. Man hat das, wenn man wollte, ging man auf Festivals. Man hat das, ich hatte schon meinen EK? Nee, ich glaube, GK, auf der Berlinale. Das war im Panorama damals. Aber es war überhaupt kein Druck da. So. Man hat auch irgendwie nicht gedacht, man muss jetzt so sofort in die Branche. Sondern wir haben damals eigentlich es gab damals Redakteurstreffen einmal im Jahr, nur als Beispiel. Und wir haben dann gesagt, wir wollen die eigentlich nicht. Das ist uns zu fernsehmäßig. Wir wollen nicht mit dem Fernsehen zusammenarbeiten. Es gab immer wieder diese Widerstände und dann gab es aber auch wieder diese Filmkunst auch. Und es gab noch keine Kooperation mit dem Fernsehen so stark in den 80ern. Ja, aber es kam eigentlich darauf an, während des Studiums sehr viel Freiheit und Experiment zu wagen oder zu machen und danach dann in die Branche zu gehen. Also danach habe ich mich dann mit dem kleinen Fernsehspiel auseinandergesetzt oder solche Sachen. Aber auch das änderte sich dann ich bin dann 91 fertig geworden. Das heißt, danach fing das an, sich auch zu ändern. Aber es war sicher auch eine große Zeit, also für mich eine wichtige Zeit der Auseinandersetzung der filmischen Form. Wir hatten sehr tolle Theorie. Ob es nun, also Farocki war ja auch Lehrer dort, aber auch Carsten Witte, Gertrud Koch, aber und es kamen natürlich auch Leute wie Godard oder es war auch Wim Wenders mal da gewesen und Straub-Huillet und so. Also es war so, es waren schon, also für mich sehr als Studierende wichtige Erfahrungen und auch bleibende Erfahrungen, ja.
Oh, das war jetzt abrupt. Aber gut, alles gut.
Sorry, ich mach mal eine Pause, sonst rede ich zu viel.
Nein, das ist ganz ruhig. Es war sehr, sehr spannend, weil ich finde genau, was du erzählst, gerade spannend, weil es ist ja so ein bisschen auch so diese Historie von diesem künstlerischen Blick, der ja immer noch natürlich mitschwingt, ne? Dass man halt sehr stark auf die Suche nach der eigenen Stimme ist, ne, und die weiterentwickeln möchte. Und gleichzeitig aber höre ich ja von den Studierenden auch, dass man sich immer mehr wünscht, auch sowas wie mehr Verbindung zur Branche, was ja vielleicht jetzt anders ist als damals, ne? Deswegen, das, was du gerade erzählst, ist eigentlich schön als Bogen zu, wie Filmausbildung vielleicht heute aussehen kann, soll, wie auch immer.
Naja, ich denke, also heute würde ich sagen, ist ein Balanceakt, ist ein Seiltanz eigentlich, würde ich sagen, zwischen dem Wunsch, irgendwie danach auch arbeiten zu wollen, in die Branche zu kommen, erfolgreich zu sein. Das wollten wir immer, haben immer gedacht, wir sind die Genies der Zukunft. Das ist halt, wenn man jung ist, auch so, dann denkt man das. Aber was jetzt, denke ich, von meinem Standpunkt heute als jetzt in dieser Aufgabe auch der Direktion, ist es für mich schon wichtig, eigentlich eine Balance zwischen den Studierenden, die gerne wirklich sofort sehr kommerziell arbeiten wollen oder die schon sehr genau wissen, dass sie in diese Branche, in bestimmte, also nicht kommerziell, aber auch in der Spielfilmrichtung zum Beispiel mit narrativem Erzählfilm und da auch sehr viel Geld für brauchen. Das ist heute, glaube ich, relativ früh auch schon sehr der Wunsch danach. Und es gibt aber auch Studierende, und das sind, würde ich sagen, auch genauso viele, die auch gerne weiter erstmal herausfinden wollen, was eigentlich sie mit dieser filmischen Stimme und mit dem, wie sie arbeiten wollen, auch sehr viel experimentieren wollen, gar nicht unbedingt sofort in die Branche wollen oder das auch als Kunst sehen, sich also in einem künstlerischen Ausdruck entwickeln zu wollen und da nicht so drauf achten, dass sie jetzt sofort ganz viel Geld haben wollen dafür. Und da oder auch kleinere Produktionen schneller zu arbeiten, etwas mehr Freiheit darin zu haben, dass es eben egal ist, ein bisschen, ob es ausgewertet wird oder dass es ausgewertet wird, obwohl es sehr experimentell ist, ja. Also gibt es wahrscheinlich auch Möglichkeiten, das heutzutage zu machen. Aber ich glaube, der Spagat ist so ein bisschen zwischen der Ausbildungsstätte als künstlerischer Experimentierort und Erfahrungsort und Diskussionsort auch untereinander, weil das Wichtige ist ja, wie reden wir miteinander auch über Film, über die Gesellschaft, über das, was wir erleben, wie können wir das eigentlich umsetzen in Bilder und Töne, was bedeutet das? Ist es ein narrativer Film, kann auch eine Installation sein, eine nicht lineare Arbeit oder könnte ein Experimentalfilm sein und diese Auseinandersetzung auch zu stärken. Das, denke ich, ist ein ganz großer Wunsch von mir und dass es nicht dahin geht, dass so als dass es eigentlich, dass die DFFB eigentlich eine reine Produktionsstätte wird, wo junge Menschen, die berühmt werden wollen, dann einfach ihre Produktion schieben. Und so wird das auch nicht sein. Also so ist es auch jetzt nicht, aber es ist immer dieser, ne, es ist immer so ein bisschen diese Reibung zwischen den beiden Feldern.
Ja. Ich frage mich gerade, geht es ums Berühmtwerden oder geht es, also von dem, die du gerade sprichst, oder geht es eher ums gesehen werden? Weil am Ende, wir sind ja gerade in der Zeit, wo es so viele Medien gibt, so viel Druck gibt auch, ne, von einfach, es ist so viel da, dass man schon immer die Angst hat, wenn man, auch egal wie viel man da reinsteckt, dass man vielleicht nicht gesehen wird.
Ja, aber guck mal, du kannst ja auch als YouTuber gesehen werden, ja. Also du musst nicht unbedingt an die DFFB, also natürlich das Wichtige ist ja zu gucken, was für eine Motivation hast du eigentlich, Filme zu machen oder was ist sozusagen deine Ausdrucksform, in der du deine Filmsprache entwickeln willst, was ist dein, ja, auch dein Background oder das, was irgendwie, was du mitbringst, ja, was irgendwie wichtig ist, das ist, glaube ich, das gehört mit in die Filmausbildung. Ich glaube, dass viele mit dem Berühmt war natürlich ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich glaube, es geht wirklich schon eher darum, dass sehr viel kreatives Potenzial da ist, dass sehr viele Menschen sehr viele Ideen haben, gerade die die Jungen, und sie wirklich strugglen auch mit dem, wie kann ich eigentlich noch Bilder produzieren in einer Welt, in der so viele Bilder schon da sind? Geht es vielleicht mehr darum, diese Bilder neu zu lesen, zu schneiden, Montage? Geht es mehr darum, ganz andere Filmsprache zu entwickeln? Und diese Kreativität ist ja da. Also es ist ja so, dass die jungen Leute, Mitte 24 kommen sie rein, aber manche sind auch schon 30, sind jetzt auch nicht 18, ne? Oft. Und dass sie eben dann das Gefühl haben, okay, das können wir hier machen und da den Weg wollen wir gehen. Und da jeder anders ist auch, ist natürlich auch die, und das kann Wolf vielleicht auch nochmal bestätigen auf eine andere Art, es gibt diese, vielleicht ist diese Linie auch so, dass es eben zwischen dem, wie frei wir sie arbeiten können, und dem, dass es aber Regeln gibt. Also es ist eine Ausbildung, die auch teuer ist, ja, in der sozusagen vom ersten Moment an sehr viel auf die Praxis geachtet wird. Also sie kriegen sehr viel Material, Kameras und so weiter. Aber es gibt eben diese Regeln, weil auch die Abteilungen, das sind ja auch viele, die arbeiten ja die ganze Zeit für die Studierenden auch da drin. Und dann ist so dieser, wie viele Regeln gibt es, wie viel braucht die DFFB in der Ausbildung, wo sind die Freiräume, in denen sie was anders machen können, und wo sind diese Regeln einfach wirklich wichtig einzuhalten, weil sonst geht es einfach, ist einfach das nicht möglich, so zu arbeiten, also auch für die Angestellten nicht möglich zu arbeiten. Und das ist auch so, glaube ich, ist eine ganz starke heutige Auseinandersetzung in der DFFB, die es früher so nicht gab, muss ich sagen, die gab es nicht. Nee.
Gebe ich genau zu Wolf weiter und frag dich mal, weil theoretisch hast du es ja gerade so ein bisschen ganz gut gesagt. Was heißt Filmausbildung für dich?
Ich bin jetzt da reingekommen und habe gleich diese Gewerke gesehen und habe dann erst über meine, muss ich ja fast sagen, historischen Studien dann rausgefunden, aha, zum einen ist natürlich Filmausbildung immer noch im Vergleich zu anderen Ausbildungen eine neue Idee, und es gibt immer noch jede Menge Filmschaffende, die ohne eine entsprechende Ausbildung an einer Filmhochschule Filme machen. Und das geht auch weiterhin, es ist nicht verpflichtend, also es ist nicht wie beim Elektroinstallateur oder beim Juristen, dass man eben gewisse Studien oder Ausbildungen gemacht haben müsste, um dann Filmschaffender zu werden oder Schaffende. Und für mich war dann zuerst dieser Blick auf die Gewerke, hat mich zunächst ein wenig nachdenklich gemacht, weil ich das Gefühl hatte, alle Gewerke haben so ein bisschen werden unterschiedlich betrachtet. Angelika hat eben gerade Montage, Bild und Ton angesprochen, der neueste Studiengang an der DFFB. Und wir haben beide, wir sind da sehr einig, ist mein Eindruck, wir wollen allen Gewerken auch eine eigene Wertigkeit geben. Weil wir haben sie jetzt letztlich. Und es macht auch Sinn, dass man diese Arbeitsteiligkeit gerade bei den komplexen Filmproduktionen, die man inzwischen hat, auch zulässt, aber dann auch allen den Raum gibt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Moment dabei, dass jeder auch die eigene Arbeitsweise entwickelt und sich selbst dabei kennenlernt. Ich glaube, dass sich selbst kennenlernen ist auch ein ganz wesentliches Element, dass wir das erlauben und auch verschiedene Dinge ausprobieren lassen, auch in der Art der Zusammenarbeit. Aber eben diese Metathemen wie arbeite ich am Set zusammen, wie kriege ich eine gute Arbeitsatmosphäre, all diese Dinge mitdenken, dass das Teil der Ausbildung ist, dass wir auch da nicht alleine lassen, nachher sind sie natürlich alleine, aber dass wir eben unterstützen können. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dabei. Und wir müssen eben, das hat Angelika ja schon angesprochen, gucken, wie kommen wir mit den Mitteln, die uns das Land zur Verfügung stellt dafür, was gar nicht so gering ist, wir kriegen da schon einiges, aber wie kommen wir denn damit hin? Weil natürlich sind irgendwo dann auch die Möglichkeiten, Personal irgendwo einzusetzen, dann begrenzt, und irgendwo muss man dann sagen, so und so viele Projekte haben wir jetzt im Augenblick, wir müssen gucken, wie die dann auch mal beendet werden können. Wobei auf der anderen Seite, also ich der Überzeugung bin, dass die Regelungen, die Angelika auch angesprochen hat, dass die uns helfen, unseren Ansatz auch zu verteidigen gegenüber der Politik, weil wir dann eben auch sagen können, so machen wir das, wir können das gut beschreiben, und dafür brauchen wir aber auch diese Mittel, weil es wichtig ist, die Ausbildung auch weiterhin gut zu finanzieren. Also wir brauchen weder Gold goldene Kameras noch sonst irgendwas im täglichen Betrieb, aber wir brauchen gutes Material, wir brauchen auch so ein bisschen State of the Art. Das ist wichtig, damit die Studierenden auf die Welt danach vorbereitet werden. Aber diese Regeln, die ganz viel erlauben und immer wieder als einschränkend begriffen werden von Studierenden, das wird so ein Aushandlungsprozess sein, der auch im weiterhin drittelparitätischen Ackerrat sicherlich noch viel Diskussionen hervorrufen wird. Was aber auch wichtig ist, dieser Diskurs, das hast du ja auch gesagt, Angelika, der ist total wichtig. Der ist Teil der DNA der DFFB und das habe ich von Anfang an auch mitgemacht, war für Gespräche da und wir haben ganz intensiv viele Themen innerhalb der DFFB diskutiert und vielleicht war das auch das, was mir geholfen hat, da reinzukommen, auch in diese Welt, die für mich ja tatsächlich ganz neu war. Mm.
Du hast gerade ein Wort genannt, State of the Art, hast du so nebenbei gesagt, dass man versucht, State of the Art auch zu sein. Da gehe ich natürlich mit. Ich überlege gerade das Thema Trend, wie man Filme sieht, sich verändert, wie man, ne, also wir hatten jetzt in den letzten Jahren einen Serienboom, ne, ganz viele Serien wurden produziert. Dementsprechend musste man wahrscheinlich auch sein Curriculum dementsprechend anpassen oder zumindest modellieren. Wie weit ist denn halt so Marktgegebenheiten, wie weit sind die der Maßstab für das Curriculum? Wie weit kommen sie damit in eure Arbeit mit rein? Oder inwieweit versucht ihr euch davon zu trennen, um zu sagen, hey, uns ist wichtig die eigene Stimme, aber alles andere müsst ihr dann selber machen. Wie ist da die Waage?
Ja, ich denke, das Curriculum ist natürlich sehr vielseitig, also sehr hybrid auch, weil es eben so viele verschiedene Filmdinge gibt zu lernen. Ich glaube, also die Studienleitung ist hauptsächlich die das Curriculum erstellt. Ich helfe da jetzt auch mit, also das ist schon für mich auch wichtig, ist eine der wichtigen Aufgaben, die ich sehe, das zu prägen. Ich denke, dass die Techniken sich so rasant verändern, dass wir auf jeden Fall Sachen anbieten, die jetzt genau auch sich damit auseinandersetzen, KI, Serien schreiben, ja, wir gehen nicht so sehr in die YouTuber oder Internet-Ecke, glaube ich, sondern wir achten schon darauf, dass wir filmische, also künstlerisch-filmische Mittel unterrichten.
Was ja YouTuber auch machen.
Machen sie nicht unbedingt. Also sind halt frech und so super auch manchmal. Aber eigentlich finde ich das auch so ein freies Feld, so eine Counter-Narrative, Underground, die will ich auch gar nicht jetzt, dass man das, weißt du, das soll man nicht lernen, das macht man einfach.
Ich finde es ganz spannend, weil du vorher gesagt hattest, vorher wart ihr beim Kino und habt gesagt zu Fernsehen, also das ist nochmal so eine andere Gruppe. Ne? Genau. Ne? Und jetzt hat sich das auch wieder gewandelt und du merkst halt, YouTube wird ja auch immer stärker, es gibt ja auch immer mehr Leute, deswegen meinte ich mit eigener Stimme vorher. Ja. Ist es jetzt auch nicht, ich glaube, du gehst da mit, aber du merkst schon, dass da auch so eine eigene Stimme sich entwickelt. Es gibt Leute, die da große Dokumentarfilme machen und dann halt einfach nur über halt darüber ausstrahlen. Ne? Und
Radio Dude hat auch seinen Film, glaube ich, der auf der Berlinale letztes Jahr mit dem iPhone gedreht. Genau. Also ich denke auch, es ist eigentlich, weil die Technik ändert sich und die technischen Werkzeuge, aber natürlich ist es, ich finde es immer noch zentral, wirklich die Haltung, was bedeutet Haltung da drin und auch die Perspektive und die filmische Sprache, also was, das heißt, das Curriculum ist so ausgerichtet, würde ich sagen, oder so, auf der einen Seite werden Techniken vermittelt, auf der anderen Seite wollen wir auch Leute einladen, die darüber nachdenken, was es bedeutet, mit diesen Techniken zu arbeiten und ihre eigenen Praxen eigentlich auch das ist das Tolle an der Form, an der DFFB auch einzigartig, dass sie eben die Dozierende heranholt, die nicht festlehren. Das heißt, wir können Leute von allen verschiedenen Richtungen nehmen, die auch sehr unterschiedlich arbeiten. Also als Beispiel, wir hatten Soda Katsuhiro letztes Jahr im Oktober da, der hat so ein 10 Commitments gemacht, wo er sagt, man dreht einfach alleine, ja, und man finanziert den Film alleine und man produziert ihn auch alleine und man schneidet ihn alleine und man geht mit dieser Kamera, wie so ein Buddhist macht er das, der geht hin und dreht unglaublich tolle Dokumentarfilme auf diese Art. Er hat 5 Tage über seine Filme geredet und wie seine Methode ist, hat ein Buch geschrieben, das alle gelesen haben und das war toll. Natürlich kann nicht jeder solche Filme so machen. Der hat sehr viel Erfolg, aber es ist schön zu hören, wie er das hinkriegt. Und ich denke, das motiviert die Studierenden auch, ne, zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt fettes Team haben. Also so, ich glaube, für jeden, das Lernen da drin ist wirklich zu gucken, ist das für mich richtig? Passt das zu mir, zu dem, wie ich arbeite? Oder ist das die Art und Weise, wie ich Filme schneide oder wie ich Kamera oder wie ich produzieren möchte? Und das ist, glaube ich, das Curriculum ist sehr weit gefächert und richtet sich eigentlich auch an die verschiedensten Studierendeninteressen. Oder wir wollen halt, dass sie motiviert werden, auszuprobieren, verschiedenste Sachen. Und Seminare haben sehr stark auch praktischen Charakter, aber nicht nur. Es gibt eben Filmgeschichte, Filmtheorie, würde ich, glaube ich, noch ein bisschen stärker machen in der Zukunft. aber eben zum Beispiel diese ganze Ebene der Technik, die jetzt auf uns zukommt, heißt ja nicht, dass wir alles sofort können müssen, sondern eher, dass gerade weil es jetzt um diese diese lernenden Systeme geht, wie gehen wir damit um? Was wollen wir damit machen? Was bringen sie da eigentlich? Und das ist auch darüber nachzudenken, was das mit der Gesellschaft macht und was die Filmemacher, jungen und neuen und Filmideen eigentlich damit zu tun haben. Also das ist wirklich auch eine Bildung hin auch zu einer Haltung, so würde ich sagen.
Vielleicht da noch ergänzend einfach diese Idee, dass ja dann KI alles selbst macht zum Beispiel. Das ist ja so eine ganz irre Idee, wie ich immer finde. Gerade an der DFB, glaube ich, kann man nochmal deutlich sehen, wie wichtig es ist, das Handwerk erstmal zu lernen, um dann KI als Werkzeug zu sehen, mehr als eigenständiger Akteur, was ja einige schon machen, die sagen einfach so, mach mal, wie sie ansonsten einen Auftrag erteilen. Und da kommen aber tatsächlich ganz schräge Sachen teilweise bei raus. Und wenn man an einer Filmhochschule wie der DFB tatsächlich das Handwerk nochmal wirklich von der Pike auf lernt, und das machen wir ja, wir machen ganz viel praktische Ausbildung. Das ist ja einer der Kerne des Gesellschaftszwecks von Anfang an, von 66 an gewesen, dass wir eine praktische Ausbildung machen, dass wir sehr stark auf die Praxis achten, ohne die Theorie zu vergessen, aber dass eben wirklich die Dinge ausprobiert werden können und dadurch eben auch gelernt wird. Und auch das ist unglaublich wichtig aus meiner Sicht, wenn man sich dann mit KI auseinandersetzt. Das heißt, ja, KI gehört auf jeden Fall heutzutage zum Curriculum dazu und kommt auch in unterschiedlicher Art und Weise jetzt langsam immer stärker. Aber wir sind vielleicht etwas vorsichtiger als andere Filmschulen, das so als so ganz zentral da reinzusetzen, weil wir erstmal, also wir arbeiten uns da langsam alle beide ran. Also natürlich hat Angelika da den größeren Anteil, weil tatsächlich, wir haben ja vielleicht dazu noch einmal zurück, du hast am Anfang gefragt, wieso passen wir zusammen? Wir haben in den letzten Jahren versucht zu gucken, wie können wir denn ein gutes Leitungsteam hinbekommen? Und es gab tatsächlich davor einmal die Idee, wir hatten dann zwei Geschäftsführungen, die eine künstlerisch eher, die andere wurde kaufmännisch genannt. Diese doppelte Geschäftsführung hat eine große Belastung für die künstlerische Seite bedeutet. Und dann habe ich lange Zeit auch überlegt, so wie kann man denn das gut gestalten, sodass eben auch eine künstlerische Direktion trotzdem eine Stärke hat. Und ich bin dann irgendwann tatsächlich, also nach vielen Gesprächen dahin gekommen, dass die Idee wichtig ist, dass die künstlerische Direktion in künstlerischen Fragen weisungsunabhängig ist, aber eben nicht die Last der Geschäftsführung hat. Und das ist das, was wir jetzt gerade austarieren, was man am Anfang ja auch machen muss. Und da habe ich das Gefühl, das ist eine unglaublich tolle Ergänzung, wenn man auf der einen Seite jemanden wie Angelika hat, die sich künstlerisch und gerade in diesen ganzen Fragen der Ausbildung dann einbringt und Fragen stellt und erstmal analysiert und nicht sofort sagt, hey, das müssen wir jetzt alles so machen, sondern sich das einfach erstmal anschaut. Deshalb sind wir im Grunde in der Vorbereitung einer Curriculumsanpassung jetzt gerade. Und das wird inhaltlich in den nächsten Jahren sich noch erheblich verändern, aus meiner Sicht, auch verändern müssen. Und auf der anderen Seite gibt es eben mich, der sich immer, also ich sehe mich immer als Ermöglicher. Ich möchte die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir die Dinge machen können. Es gibt da immer Grenzen, natürlich, sowohl rechtlich wie finanziell. Aber im Großen und Ganzen ist es das Zusammenspiel. Und da ich aber inzwischen natürlich auch Meinungen entwickelt habe dazu, haben wir so bei an manchen Sachen, gerade bei diesen Metathemen, die ich gerade erwähnt habe, haben wir ganz viel auch, wo wir uns unglaublich gut ergänzen, wo ich Fragen stellen kann und wir uns auch wirklich eng austauschen. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, weil ich glaube auch, dass das für die DFFB mittelfristig einfach ein gutes Modell sein kann. Mhm. Oder nicht sogar langfristig, nicht nur mittelfristig.
Genau, wir sind ja schon nicht so jung mehr, ne? Das ist eher mittelfristig.
Und ich glaube, wir können das auch weit gut übergeben. Ja. Also das nochmal, genau.
Ja, und ich meine auch, dass eigentlich, also der Markt ist ja schon sehr dominant in der Hinsicht, dass er kaum noch Experiment zulässt. Das heißt, was natürlich das Curriculum macht, das und die Lehre oder auch die Seminare, sie bilden natürlich so eine Art sowohl Schutzraum für die Studierenden als auch so eine Art, ja, Realitätslabore eigentlich, ja. Und ich denke, in dieser Zeit, wo das Studium statt ist und wo so viel möglich ist, ist natürlich auch die Frage nach dem Markt noch so ein bisschen nach hinten geschoben. Irgendwann im Hauptstudium kommt sie aber auch rein, weil eben, und auch manche sogar schon früher, das war bei uns damals nicht so, aber es ist jetzt so, eigentlich gibt es großes Interesse vom Markt oder von den Fernsehanstalten zum Beispiel, auch die Studierenden früh einzubinden in ihre Produktion, weil es ist erstmal auch für Fernsehen günstiger, Studierendenprojekte zu fördern, als wenn sie nachher deren Filme fördern und gleichzeitig, genau, ich glaube, in dieser Kombination, wie Wolf und ich jetzt arbeiten, macht es absolut Sinn, genau diese, also diese Realität, aber gleichzeitig dieses Experimentieren in diesem Raum, der eigentlich Ausbildungsstätte ist, beides zu sehen und das von verschiedenen Perspektiven, dass wir davon eigentlich auf der einen Seite doch auch zusammen dran sitzen und sagen, okay, das finden wir gut, das finden wir, und das ist, und ich bin sehr froh, dass ich diese geschäftlichen Aufgaben abgeben kann an Wolf und auch ihm da sehr vertraue, dass er das irgendwie macht, ne? Während ich mich da so ein bisschen mehr in die filmische Welt begebe dann.
Da wäre meine Frage genau, also wie, habt ihr vielleicht schon Ideen, wie ihr das machen wollt? Weil aus dem Grund, genau das ist ja das, was ich auch oft höre, ist ja genau diese, also die Ausbildung ist ja auf der einen Seite, die sehr frei ist und sehr künstlerisch ist und man darf sich austoben, ist mal so ein Safe Space, ist ja das schöne Wort dafür, was so extrem wichtig ist, um diesen Raum, um diese Zeit zu haben. Ich glaube, wenn wir über eine Zeit ist, glaube ich, da auch so ausschlaggebend dafür, um halt sich entwickeln zu dürfen. Andersrum ist dann halt die Frage von, okay, danach haben einige das Gefühl, sie sind dann halt so, okay, jetzt muss ich jetzt irgendwie liefern, ne? Also jetzt bin ich fertig, gewisserweise, und bin ausgebildeter Regisseur oder Regisseurin und habe das Gefühl, ich bin aber gar nicht bereit für den Markt irgendwie, weil der Markt irgendwie gleich andere, und andersrum, der Markt manchmal auch sagt, irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll, weil die sind doch nicht bereit, unsere Serien zu produzieren, so eine Art. Und gibt es da eine Lücke oder kann man die schließen? Ja.
Also einmal würde ich sagen, diese Idee des Marktes sollten wir auch nochmal ein bisschen diskutieren, weil es gibt zum Beispiel den Kunstmarkt. Es gibt in der Kunst einen riesigen Markt. Es gibt auch, ne, also wo irgendwie über eine künstlerische Installation zum Beispiel, also ich habe das selber aus eigener Erfahrung, dass teilweise Arbeiten, die man im Museum ausstellt oder so oder auch produziert für Ausstellungen, oft sehr viel auch gut bezahlt sind. Also es ist nicht immer so, dass nur das Fernsehen und das also Kino, also ich finde, wir könnten auch mehr noch in die Richtung gehen und andererseits
Also ich habe das Gefühl, da ist ja jeder auch anders. Also wir haben durchaus Studierende, da habe ich das Gefühl, die sind komplett danach auf den Markt auch vorbereitet und wissen auch, wie sie ich nenne das manchmal das Grundrauschen organisieren, so dass sie eben so eine Grundversorgung finanziell haben und dann vielleicht trotzdem noch das eine oder andere kreative Projekt, was sie gerne machen wollen, realisieren können. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Natürlich wäre es wichtig, und da gucken wir auch beim Curriculum, nochmal so diesen Übergang gut zu organisieren. Wobei ich auch manchmal glaube, wenn ich mir so die Branche angucke und auch die Herausforderungen, die es immer wieder geht im Miteinander, dass vielleicht auch da nochmal eine Veränderung durch junge Leute, die eben anders miteinander zusammenarbeiten wollen und eben nicht in diesen sehr hierarchischen Strukturen sich bewegen wollen, sondern vielleicht mehr ins Team gehen wollen, was ja einige auch machen. Also sowohl im Produktionsbereich, und es gibt ja auch neue Ansätze, wie man das gestalten kann und dann eben nicht in diese Strukturen alte sofort Strukturen reingehen. Und das, finde ich, kann auch ein Plus sein, wenn man da einfach nochmal anders auch sagt, hey, ich will das auch ein bisschen anders machen. Was ich aber auf der anderen Seite sehe und wo wir auch, das ist lange nicht mehr so stark gemacht worden, Angelika selbst hat es erzählt, sie hat als Alumna gar nicht so viel Kontakt gehabt. Mhm. Ich möchte, das habe ich mir, oder jetzt haben wir das zusammen, wir wollen auf jeden Fall die Netzwerke mit den Alumni wieder stärken, weil das ein unglaublicher Motor auch sein kann, weil darüber, über diesen Erfahrungsaustausch ja ganz viel auch den Studierenden oder dann den Menschen, die dann auch fertig werden, gegeben werden kann. Und das ist auf jeden Fall ein Projekt, was auch im Nachgang oder zusammen mit dem 60. Jubiläum auch auf jeden Fall angestoßen werden wird, dass wir Formate finden, wie wir Studierende und Alumni zusammenbringen. Und auch da ist es wichtig, die Filme gemeinsam zu gucken, dass Studierende zeigen, was sie gerade machen, dass Alumni aber auch zeigen, was sie gerade machen und dass darüber gesprochen wird und dann trotzdem ja auch ein lockerer Austausch entsteht. Das finde ich total wichtig, da sind wir auch dabei, das vorzubereiten. Es braucht halt alles immer doch mehr Zeit, als ich mir das, Angelika ist da noch ungeduldiger manchmal als ich. Wir würden uns manchmal wünschen, das ginge alles viel schneller, aber wir sind dabei. Also wir gehen diese Schritte nach und nach und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Bestandteil dieser Vorbereitung, indem man eben diese Kontakte, diese Netzwerke auch stärkt.
Mhm. Ich meine auch, dass es eigentlich so ist, dass natürlich, es werden ja viele verschiedene Sachen ausgebildet an der DFFB. Das heißt, Menschen, die Schnitt, Drehbuch oder Produktion, die haben ganz anders nochmal, gehen nochmal anders mit dem, was jetzt Markt sein soll, also um oder finden dann teilweise auch ganz andere Wege in den Markt. Was bei uns früher war, war es eben so, dass wir uns selber unsere Wege sehr stark eigenständig gesucht haben. Das heißt, im Grunde auch so ein Denken zu haben, okay, ich mache Filme, wenn ich viel Geld kriege, nehme ich das und wenn ich, oder wenn ich klar, zum Beispiel eine Förderung habe, dann mache ich einen Film, der größer ist, aber wenn ich kein Geld habe, dann mache ich einen kleinen. Also dieses Denken von der Regie her eigentlich, die trotzdem sich immer durchmauschelt irgendwie und sagt, okay, mal ich gehe auch mal Nudeln auf den Markt verkaufen oder ich mache dies oder jenes. Das weiß ich nicht, ob das noch so da ist, ja, weil das war, also das liegt auch daran, dass es halt so ein, die Gesellschaft ist so hart geworden und die Lebensbedingungen für die Studierenden so. Die Zukunft sieht nicht so aus, als könnten sie mit irgendwas anderem als wirklich gut Geld verdienen. Man steht, also ich glaube, sie stehen ganz schön vor dieser Frage von, wie kann ich jetzt nachher davon leben? Das war früher nicht so der Druck. Ich bin rausgekommen, habe eigentlich erstmal für RTL Frühstücksfernsehen Studiokamera gemacht. Habe ich noch nie vorher gemacht, aber ich konnte da einfach so rein. Das war direkt 91. Oder ich habe Kamera gemacht, ich habe Ton gemacht, dann habe ich eben nebenbei irgendwas anderes gearbeitet, bis ich mein Drehbuch fertig hatte und dann, also diese Art von Autorenfilm, die ist so ja auch gar nicht mehr so da, aber ich würde sagen, für die Regiestudierenden ist es, glaube ich, am meisten schwierig, diesen Absprung zu schaffen von der DFFB, weil sie am meisten, eigentlich am wenigsten wissen, wie sollen sie denn jetzt danach, was sollen sie denn machen, ja? Das dauert ja danach auch, bis man dann Geld bekommt oft. Oder es ist nicht immer so, dass alle sofort Glück haben und irgendwie reinrutschen in die Branche, sondern es ist für manche auch schwieriger, weil sie eigen sind, weil sie eine eigene Filmsprache haben, die nicht so kommerziell ist, obwohl sie eigentlich großes Kino machen wollen oder so. Oder große Filme oder auch teure Filme machen wollen. Ist nicht. Und da denke ich, dass eben genau das auch vielleicht eine Aufgabe ist, diesen Druck auf jeden Fall rauszunehmen erstmal, aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, nach der DFFB auch Hilfen zu geben für die Studierenden, in die Branche reinzukommen. Also in die, was heißt, ja, also zum Beispiel mit Zusammenarbeiten mit Sendern, dann zu sagen, das ist eigentlich, also vielleicht auch zu beraten, die Studierenden ein bisschen. Weil ich glaube, gerade für Regie ist es danach ganz schön hart werden, wenn man zum Beispiel gut in der Montage ist, glaube ich, ist ein Job einfacher. Ja,
ja, guter Punkt. Also ich finde es eigentlich ganz spannend, was du gesagt hast, weil es ist natürlich jetzt aktuell, auch wenn du wieder vergleichst, natürlich andere Marktlage, auch wieder die Frage des Marktes. Ne? Wir haben verschiedene Märkte, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und ich glaube, wenn wir jetzt von diesem üblichen Markt reden, reden wir natürlich von Fernsehen und von Kino, ne? Und diese Filme, das heißt, du suchst einen Produzenten, eine erfahrene Produzentin oder eben einen Sender und suchst da irgendwie den Weg da rein. Und da ist genau diese Brücke oft, genau wie du schon gesagt hast, die fehlt scheinbar oft, ne? Also dieser Sprung von, weil du hast das Gefühl, du bist jetzt ausgebildet, du hast jetzt, ne, du hast jetzt ein paar Jahre lang, manche 6, so 7, manche 8. Bei der DFFW kann man ja länger auch ausbilden. Dazu hatte ich auch noch eine Frage. Aber genau, der Weg dahin war ja langwieriger und stetiger. Und jetzt, was jetzt? So eine Art, ne? Und am Ende geht es natürlich darum, was kann man auch verdienen damit, ne? Man muss ja irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten. Und da fand ich spannend, dass du gerade meintest, dass man da vielleicht damals anders rangegangen ist, ne? Dass man gesagt hat, vielleicht auch mehr als Kunststudium das gesehen hat oder Kunstausbildung gesehen hat, als ja, wie wenn man halt wirklich eine Art ein Papier hat und man geht los, ne? Und kann arbeiten. Ich glaube, das ist nochmal ein anderer Blickwinkel, liegt aber vielleicht einfach an unserer Zeit, ne? Also einfach an diesem Druck, den wir einfach an diesen Medien haben, ne, die wir einfach haben. Und ja.
Ja, vielleicht aber auch an den Lebenshaltungskosten. Ich meine, in den 90ern konnte man in Berlin tatsächlich ganz anders leben. Heute haben auch die Studierenden wirklich ganz anderen Druck. Das ist auch eine Belastung für die Studierenden, dass sie eben nicht ausreichend finanzielle Mittel haben, häufig, um alleine ihre Wohnung zu bezahlen. Ich meine, jeder weiß, wie schwierig das ist in Berlin inzwischen. Und deshalb bedeutet es auch für uns jetzt nochmal auch da das eine oder andere zu überprüfen im Curriculum, wie bauen wir so Pausen ein, dass das eben auch zwischendurch gearbeitet werden kann, also sinnvoll gearbeitet werden kann und nicht nur dann eben nachts in der Kneipe gejobbt wird und dann sind die Leute ja auch müde am nächsten Tag, sondern wir müssen irgendwie gucken, was können wir bieten. Wir werden auch suchen, obwohl ich... Also es ist wirklich nicht einfach, weiterhin nach Möglichkeiten Stipendien zu organisieren. BAföG ist für deutsche Studierende möglich, aber für viele unserer sehr internationalen Studierendenschaft inzwischen ist das eben keine Option. Und es ist gar nicht so einfach für ein so ganz eigenes System, wie die DFFB halt darstellt. Es ist halt ein sehr altes System, was aber eben sich nicht irgendwo klingt hat und eben kein Bachelor ist. Es ist kein Master, sondern eine ganz eigene Kunstakademie letztlich, die sich so erhalten hat, was toll ist, was sehr viel Freiheit bedeutet, was aber gleichzeitig sehr viel Mühe bedeutet, auch eben die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten auch gerade für Studierende zu organisieren. Da sind wir immer wieder dabei zu gucken und wir scheitern häufig an formalen Punkten, aber wir sehen das auch, also das sehe ich auch mit als meine Aufgabe, immer weiterzumachen und immer wieder neu zu fragen und immer wieder neue Ansätze zu finden. Da höre ich auch nicht auf. Aber das macht, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied, auch nach dem Studium, wenn man eben tatsächlich nicht sagen kann, okay, ich habe hier meine Wohnung, die kostet, keine Ahnung, 250 Euro im Monat, da kriege ich das schon hin. Nein. Die Wohnung kostet wesentlich mehr.
800.
Also, ja, ich denke auch, geht auch ganz stark darum, Netzwerke zum Beispiel zu ermöglichen, zwischen den Studierenden, zu den Alumnis, wobei die Netzwerke zu den Alumnis sind teilweise auch schon da, weil sie auch viele Alumnis auch lehren. Ne? Mhm. Also die auch ihre Lehrer sind oder ihre, die auch die Seminare machen, auch im EK, jetzt sind eigentlich alles auch Alumnis. Und ich denke aber, diese Netzwerkidee, also dass sie eigentlich dort in dieser Zeit die Möglichkeit haben, Leute kennenzulernen, mit denen sie zusammenarbeiten können in der Zukunft. Und das vielleicht auch nicht nur DFFB ist, sondern eben mit Schauspielern aus der Ensbusch, mit der UdK, mit Babelsberg zusammen. Also dass wir so ermöglichen in der Ausbildung eigentlich, und das wird auch stärker jetzt, weil wir jetzt auch die wollen das selber, die Studierenden haben selber vorgeschlagen, eine Reihe zu machen, wo sie die anderen immer dazu einladen, als Austausch auch mit sozusagen. Also dass sie, diese Netzwerkbildung ist ganz wichtig. Und ich denke, die ist fast wichtiger als jetzt so, schon jetzt während des Studiums ganz tollen Kontakt zum Fernsehen zu haben. Oder wichtiger ist, glaube ich, wie sie sich selber miteinander arbeiten, zu lernen, sich auseinandersetzen und zusammen zu arbeiten. Weil ich glaube, das ist für die Zukunft auch ganz wichtig. Weil manche gründen danach ja auch Firmen oder manche machen arbeiten danach eben weiter. Und ich glaube, das ist einfach nicht alleine nachher dazustehen und zu sagen, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ne? Komm, kriege ich jetzt mein großes Geld oder nicht? Sondern eher zu sagen, ey, ich habe so viel Leute um mich rum, mit denen ich gearbeitet habe schon und die ich super finde und mit denen ich weiterhin arbeiten werde. Ich glaube, das ist auch irgendwie, glaube ich, so ein Ziel, also große Aufgabe, finde ich. Ne? Die gehört für mich auch dazu. Und es sind sehr viele internationale Studierende eben, das ist auch wichtig. Die brauchen auch einen Raum, in dem, weil sie kommen teilweise aus schwierigen Gebieten, ne? Und dass sie einen Raum haben, sich auszudrücken und Leute zu finden, mit denen sie in Berlin arbeiten können.
Ja, wir haben auf jeden Fall, also wir haben ja schon Gründungen auch während des Studiums. Also es gibt auch Firmen, die sich während des Studiums schon gründen. Und da gibt es, das finde ich ganz faszinierend an der DFFW. Vielleicht haben das andere Filmhochschulen genauso, aber wir haben so ein Umfeld von unterstützenden Freundinnen und Freunden der DFFW, die eben mitwirken bei Filmen. Was ganz toll ist, ich lerne immer mehr Menschen kennen, die tatsächlich irgendwo mitwirken. Vielleicht sich auch mal beworben haben, aber dann irgendwann gesagt haben, das will ich gar nicht, das ist mir zu aufwendig, aber trotzdem mitgestalten auch häufig das, was an der DFFB stattfindet, weil sie eben jemanden toll finden oder einfach eine gute Beziehung aufgebaut haben. Und es gibt deshalb wirklich so ein Netzwerk rundherum und wir unterstützen auch aktiv Vernetzungen der Drehbuchstudierenden zum Beispiel, aber auch Encourage zum Beispiel ist ja so ein Format, wo auch da ganz viel stattfinden kann. Das machen die meisten Filmhochschulen auch, weil wir das alle für sehr wichtig halten, sowohl gewerkespezifisch, damit eben auch die Herausforderungen angegangen werden kann, die man da speziell pro Gewerk auch hat, aber auch übergreifend, weil ja auch das Miteinander da eine große Rolle spielt. Und ich sehe das bei allen anderen. Wir haben einen guten Austausch auch mit den anderen Filmhochschulen. Ich sehe da überall auch genau diese Netzwerkidee überall als Teil der Ausbildung auch und der Vorbereitung auf das, was eben nach dem Studium passiert. Und das beginnt schon im Studium. Also das ist jetzt nicht da, das schieben wir nicht auf die Zeit danach, sondern das beginnt wirklich schon bereits während des Studiums.
Wie schafft ihr das denn, dass ihr bei euch kommen die Leute von überall, aber wie versucht ihr denn dieses Thema, zum Beispiel, am Ende geht es um Zugänge in die Branche, ne? Also auch divers zu gestalten, also dass man halt mehr diverse Stimmen einfach auch hört. Wie gesagt, bei der DFB habe ich das Gefühl, da sind recht viele verschiedene Menschen da, aber die müssen ja auch wieder ihren Platz finden in der Branche, ne, am Ende. Versucht ihr da irgendwelche Maßnahmen irgendwie extra anzugehen, mehr Leute anzusprechen, weil auch Filmstudium einfach auch teuer, besonders heutzutage ist? Oder irgendwie die Leute irgendwie, ja, zu sagen, hey, kommt vorbei, offene Türe oder wie auch immer. Und gibt es da irgendwelche Maßnahmen?
Also bisher einen richtigen Maßnahmenkatalog haben wir noch nicht, aber wir haben, Angelika und ich haben uns gerade über die Bewerbungszahlen nochmal auch ausgetauscht und dass es uns wichtig ist, gerade bei den verschiedenen Gewerken, bei uns ist immer noch traditionell, das versteht jeder, Regie, der Bereich, wo die meisten Bewerbungen kommen, wo auch ganz tolle Bewerbungen kommen, aber auch in anderen Gewerken kommen wirklich ganz tolle Bewerbungen, auch aus unterschiedlichen Ländern. Und wir haben das jetzt nicht formalisiert, aber wir wollen schon, das Ziel der Auswahlkommission ist schon, ein diverses Miteinander hinzubekommen, ohne dass wir jetzt Quoten in irgendeiner Form gesetzt hätten. Aber es kommt dabei tatsächlich immer ein entsprechendes Ergebnis raus. Also wir sind da sehr breit. Es gibt natürlich Menschen, die dann in Deutschland studieren und gerade an der DFFB und hier Filme machen, mit denen sie nicht mehr zurück nach Hause kommen, muss man auch ganz offen sagen, weil sie
meinst, politisch?
Politisch gesehen, genau. Okay. Also sie können dann schwer in ihrem Ursprungsland dann weiter Filme machen, weil sie einfach sich hier auch wirklich gezeigt haben als Filmschaffende. Einige gehen aber natürlich auch wieder zurück. Also es gibt durchaus Menschen, die dann gerade im europäischen Raum wieder zurück in ihre Heimatländer gehen, was ja auch wunderbar ist. Das ist sehr unterschiedlich. Der zweite Teil der Frage ist ja einmal, wie kriegen wir die Studierenden dann, wie helfen wir den Studierenden danach? Das ergibt sich tatsächlich auch über die Bewerbung. Da gibt es keine Begrenzung in irgendeiner Form. Also wir können halt, also nicht wir, wir würden das vielleicht sogar machen, wenn alle das wollten. Nicht jeder Abschlussfilm kann irgendwie eine Senderkooperation werden. Dafür gibt es nicht genügend Mittel und das wird auch nicht funktionieren. Ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, dass man das bei jedem anbietet. Aber das ist immer offen und das sind auch sehr unterschiedliche Kombinationen, die da entstehen. Also da gibt es überhaupt keine Vorgaben, sondern wir gucken da immer tatsächlich so, was ist der Stoff, der dann eben auch sowohl bei den Leuchtstoffen jetzt von Medienwort und RBB oder dann auch mal im kleinen Fernsehspiel auch angenommen wird. Das muss ja auch dort Unterstützung finden. Da bin ich auch nochmal gespannt. Also vielleicht kann man da noch ein bisschen mehr machen. Ich habe aber noch keine Maßnahmen gesehen, die da vielleicht hilfreich wären. Wir wollen erstmal innerhalb des Studiums das hinbekommen. Und das klappt im Augenblick aber ganz gut, ist mein Eindruck.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass diese Diversität sich auch unter den Studierenden selbst entwickeln sollte, sich nicht so stark jetzt von außen so stark da irgendwie Einfluss nehmen. Also was ja passiert ist, dass die Studierenden drehen in China, sie drehen in allen Ländern, ja, wo sie herkommen teilweise und kommen dann zurück mit dem Material, zeigen es den anderen Studierenden. Es gab ein Projekt in Afrika, das war, glaube ich, in Ghana. Das war ein Austausch, da haben auch Studierende zusammengearbeitet zwischen Ghana und Berlin und dann gibt es eben auch Exkursionen. Es gibt auch vielleicht eine Möglichkeit, nach Lateinamerika zu fahren nächstes Jahr und da auch einen Austausch zu machen. Also ich denke, es geht viel um so um die miteinander auch leben, ja, auch aus Lebensumständen, weltbildende, ja, Diskussionen über was ist, woher komme ich und was machst du hier und dann ist Krieg hier im Iran und da gibt es natürlich die ganze Zeit auch Gespräche und auch filmische Auseinandersetzungen mit und ich glaube, das ist schon ausreichend irgendwie um diese, ich würde das nicht gern steuern, so im Sinne von wie soll die Diversität aussehen, sondern es gibt einen Wertekatalog in der DFFB, wo ganz klar formuliert ist, dass bestimmte Dinge wie Rassismus, Diskriminierung, wie man miteinander umgeht und so, dass das alles sehr so festgeschrieben worden, da vor meiner Zeit, aber ganz eigentlich da würde ich sagen, ist die Diversität auch schon und der Umgang mit verschiedenen Lebenshintergründen und Kulturen auch eingeschrieben als eine Form der Regeln, ne?
Ja. Ja, na, ich finde es halt spannend, dass es meistens, also in den Schulen ist es ja noch zum Beispiel auch das Thema Männer, Frauen schon eher besser abgebildet, ne, würde ich jetzt so sagen, da wisst ihr mehr als ich, aber dann halt am Ende in der Branche dann sieht es wieder anders aus, ne, dass es dann doch wieder, wenn es jetzt über das Thema geht, eher dann männlich dominiert ist.
Und genau, da gibt es vielleicht dann sowas, so Diskussionen über Quoten oder wie divers, also ich war ja bei dieser Veranstaltung während der Berlinale, wo es dann natürlich sehr, sehr in den Diskussionen sehr stark darum geht, wer hat Zugang, ja, zur Branche oder wer hat Zugang dazu, Sachen zu schreiben und dann oder Serien zu entwickeln oder welche Figuren werden da eingesetzt. Und das ist, glaube ich, auch ein Feld, das, was danach, glaube ich, auch wichtig ist. Also da genauer zu gucken. Während des Studiums, glaube ich, entwickelt sich das eher so aus dem Umgang miteinander und aus den Filmen, die sie machen. Und nicht so sehr aufgrund von Vorgaben, genau. Mhm.
Du wolltest noch was dazu sagen, glaube ich, oder? Du hast dich so vorbewegt.
Ich kann das nur bestärken, weil das auch der Eindruck ist, dass wir eigentlich, je mehr wir da regelnd eingreifen, desto mehr geben wir dann vielleicht was vor, was dann vielleicht gar nicht ganz gut funktioniert. Und nur ein Punkt, den ich tatsächlich an unserem Wertekatalog, der tatsächlich, da war ich schon dabei, den ich wirklich gut finde. Wir haben extra nochmal den Bereich der oder die Art der künstlerischen Auseinandersetzung und Diskussion nochmal herausgestellt, dass uns klar ist, dass diese Diskussionen vielleicht etwas emotionaler und mit mehr, ja, in anderer Art und Weise ablaufen werden, dass wir es trotzdem respektvoll machen wollen natürlich, aber dass da ein Schutzraum sein muss, auch gerade das, was da künstlerisch diskutiert werden will und auch muss, dass wir das auch zulassen und uns nicht zu sehr beschränken dabei, weil auch das ein wichtiger Bestandteil ist, glaube ich, einer ja, künstlerischen Ausbildung, dass man genau das nicht dann zu stark begrenzt.
Mm, ja, ja.
Also das Beste finde ich an einer Filmschule, wenn sie sich auch selber in Frage stellen kann. Das heißt, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, sozusagen auch die Frage durch die Kritik, ne, dessen, was wir da machen. Wir sind ja nicht kritikscheu oder ja, ich denke, das ist auch eine Erfahrung in der DFB seit 1966, dass auch Hierarchien teilweise eben sehr stark hinterfragt werden. Und heutzutage würde ich sagen, es werden auch genau solche Sachen wie, was ist Diversität, was ist was ist eigentlich Frau Mann, was ist diese ganzen, wie die Gesellschaft darüber redet, das spiegelt sich in die Filmschule hinein und dort wird es auch verhandelt. Und sich in Frage stellen damit ist natürlich auch ein wichtiger Teil, glaube ich. Und das wird immer hin und her gespiegelt, ne? Das braucht man, glaube ich, nicht unbedingt durch Regeln zu sehr einengen.
Was wünscht ihr euch denn? Wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs, deswegen wäre meine Frage an euch. Was wünscht ihr euch denn für den Nachwuchs? Sagt man ja nicht mehr Talent. Also wenn es jetzt um die Arbeit der Filmschaffenden geht. Also dann, ich würde jetzt also den Sprung wieder in die Branche geben und sagen, was braucht die Branche vielleicht, um dem Talent vielleicht mehr Raum zu geben?
Also auf jeden Fall braucht es natürlich finanzielle Rahmenbedingungen, die das auch ermöglichen. Also Angelika hat es eben so dieses eine Beispiel des tatsächlich auf sich alleine konzentrierten Dokumentarfilmers mal gebracht, der tatsächlich gesagt hat, ich will keine Abhängigkeiten. Das ist ja mit ein Thema dabei. Ich bin dann ganz frei. Das ist das eine Extrem. Kann nicht jeder, macht nicht jeder. Es müssen auch Rahmenbedingungen da sein, wo tatsächlich Filme entstehen können, aber auch Serien, aber auch alle möglichen Formate, auch künstlerische Formate, weil sie erstmal entstehen müssen, um gesehen zu werden und dann kann sich was draus entwickeln. Das heißt, gerade bei Talenten, gerade in der Zeit nach dem Studium, ist die Förderung nochmal hat eine ganz andere Bedeutung, weil man dann ja noch dabei ist, sichtbar zu werden. Und deshalb ist das ein ganz empfindlicher Bereich, dieser Übergang in den Bereich in die regelmäßige Arbeit dann auch, wo man dann auch nochmal gucken muss. Deshalb sind tatsächlich finanzielle Rahmenbedingungen, die gerade für die ersten Filme und ersten Produktionen besser werden müssten, glaube ich, aus meiner Sicht, wäre ein ganz wichtiges Signal auch in die Branche, um auch wieder mehr jungen Menschen Mut zu machen, dieses Studium zu ergreifen, was ja wichtig ist.
Ja, also für mich wäre mein Wunsch, dass Filmstudierende so eine Haltung und so eine eigene Filmsprache entwickeln, dass sie dadurch die Branche ändern würden. Also eher umgekehrt. Ich wünsche wirklich starke Haltung und starke ästhetische Konzepte oder filmische Auseinandersetzungen, die auch politisch sind. Also nicht als Film als eine rein ästhetische Sache, sondern Einmischung in die Gesellschaft, Einmischung in die Fragestellung, wie sieht die Zukunft unserer Welt aus? Das sind ja die Leute, die jetzt studieren und die da sich Gedanken machen sollten, wie sie Filme machen. Und wenn das dazu führen würde, dass eigentlich eine Filmsprache, dass Filmsprachen entstehen, die die Branche verändern, das ist auch, das fände ich irgendwie sehr interessant, glaube ich. Also umgekehrt, nicht, dass sie so eingesaugt werden von der Branche, sondern dass sie sehr stark werden und sich auch da, dass sie da eine eigene, selbstermächtigte Weise haben können, in der sie da existieren und auch dadurch, ich glaube, so kann es auch, es kann funktionieren und ich denke, so ist es vielleicht auch im Grunde, wenn es gut läuft.
Ich hänge noch an YouTube, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Weil, was du gerade sagst, ist es nicht genau das? Also, dass du dich unabhängig machst von eben den Strukturen, die es gibt. YouTube ist auch eine Struktur, ne? Das weiß ich auch. Aber es ist halt eine etwas freiere, wenn es jetzt um das Format geht, ne? Deswegen komme ich gerade da nochmal drauf. Vielleicht hast du dazu noch irgendwas. Aber
ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass also die Freiheit, die YouTubern die Möglichkeit gibt, irgendwas anderes auszuprobieren, ist groß. Was mich daran stört, ist diese algorithmische Manipulation. Also ich bin einfach sehr, sehr gespalten, weil ich denke, ich will halt schon, dass wir eine Welt auch denken können oder auch filmisch denken können, die nicht uns die ganze Zeit manipuliert und die auch nicht, wo wir eigentlich sagen können, okay, was bedeutet das? Und ich weiß nicht, wohin wir gehen, ja, ob das Internet oder das, was jetzt passieren wird, wirklich, wo wir wirklich frei arbeiten können oder ob es nicht auch irgendwie eigentlich nur so eine Maskerade der Freiheit ist. Also ich glaube auch da, also die Größe, die das mittlerweile annimmt und diese Fragestellungen, die dahinter stehen, die werden wir auch uns stellen und die werden sich die Studierenden auch stellen. Mhm. Ich bin auf jeden Fall für Narrative, die von unten kommen und die von nicht, auch nicht unbedingt aus der Branche kommen. Aber ich glaube auch, dass gerade eben das, was das Internet und die sozialen Medien uns anbieten, ja, auf jeden Fall auch zu hinterfragen sind und auch die Menschen, die vielleicht zusammenarbeiten in den sozialen Medien auch eher unabhängig arbeiten, vielleicht könnten wir die auch mal mehr einladen. Vielleicht wäre das auch eine gute, ich meine, das ist jetzt mal so ein Hinweis, aber wo ich denke, ja, stimmt, wir müssten uns vielleicht mal unterhalten auch, ne? Das ist auch so, die DFFB soll ja keine Blase sein, in der teure Filme nur produzieren, sondern wir wollen ja auch den Austausch mit der Welt und ich denke, das ist auf jeden Fall auch vielleicht für die Zukunft wichtig.
Also um auch noch einen inhaltlichen Punkt zu bringen, weil ich habe ja eher die Rahmenbedingungen, das, was Angelika gerade sagte, finde ich unglaublich wichtig, aber eben auch vor dem Hintergrund, Film, gerade wenn es dann teurer Film ist, finanziert häufig aus Steuergeldern, diese Idee, wie kann man denn auch die Gruppen erreichen oder wie kann man eben Ideen einfach außerhalb der Bubble, außerhalb dieser Menschen, die im Grunde so denken wie der Filmschaffende oder die Filmschaffende selbst, wie kann man das eigentlich hinbekommen? Welche Techniken gibt es dabei? Wie kann man tatsächlich vielleicht subversiv mal den einen oder anderen Menschen auch über ein sehr traditionelles Format erreichen und dafür sorgen, dass da ein Perspektivwechsel stattfindet, den wir jetzt, weil das muss ja, wenn ich mir die Welt so angucke, wirklich passieren, weil ganz viele Perspektiven im Augenblick aus meiner Sicht komplett schräg sind. Es werden wieder Dinge gesagt oder können gesagt werden, die vor, 20 Jahren niemand gesagt hätte, glaube ich. Und nicht, weil die nicht, also einfach, weil sie ganz grundfesten unseres gesellschaftlichen Miteinanders bedrohen, eben tatsächlich wieder in Frage stellen, wie wir miteinander umgehen wollen, mit Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, wie die Partizipation funktionieren kann von Menschen, die aus anderen Kulturen nach Deutschland oder auch nach Europa in die Welt gegangen sind. Das halte ich für unglaublich wichtig und das ist unglaublich schwer, das hinzubekommen. Aber das wäre so ein Wunsch, da hinzugucken und immer mal wieder zu gucken, aha, wo kann ich da nochmal so kleine Knöpfe drehen, die vielleicht dann langfristig auch eine Veränderung in der Wahrnehmung der Menschen in der Gesellschaft auch bedeuten können, sodass vielleicht wir politisch wieder mal dahin kommen, dass wir auch anerkennen, dass es uns immer noch in diesem Land sehr gut geht, dass wir immer noch ganz viele Möglichkeiten haben und dass wir auch Menschen ganz viele Möglichkeiten geben können und sollten. die hier.
Und wir haben bald den Neubau.
Stimmt. Das ist ein Bogen zu der Frage.
Können wir ganz viele Menschen einladen.
Ja. Genau, weil ihr habt gute Punkte gesagt. Mir geht es auch nicht um YouTube. Ne? Mir geht es um diese Selbstdistribution. Ne? Ob in welcher Form, ob es YouTube ist oder eine andere Plattform, ist es egal. Mir geht es darum, dass wenn man frei gestalten möchte, dann ist ja immer die Frage der Plattform, ne? Wo kannst du das machen? Im Atelier hast du auch immer die Person, die dir sagt, okay, du darfst das machen oder nicht. Dann im Fernsehen genauso und du hast ja in jedem Bereich. Und du willst ja als filmschaffende Person oder als Künstler, suchst du dir so ein bisschen aus, das geringere Übel für dein Projekt, was du erzählen möchtest. Und ich glaube, da ist so ein, also das Internet könnte eine Möglichkeit sein, ne? Um halt die Leute zu erreichen. Ob es die ist, genau, wir sehen gerade, dass es halt auch dort sehr schwierig sein kann. Ihr habt gerade den Bogen gemacht, Neubau, 60 Jahre, kurz im Neubau vielleicht und dann schließen wir ab. Genau, was können wir uns denn freuen? Kann man schon was erzählen oder darf man was erzählen, was jetzt da, gibt noch einen Tag der offenen Tür, weiß ich, aber genau, kann man irgendwas erzählen, irgendwie, was denn, also was verändert sich? Ihr wart jetzt lange in Adlershof, davor wart ihr natürlich am Potsdamer Platz, genau.
Also eigentlich waren wir nicht lange in Adlershof, also ich glaube ein Jahr. Und ich glaube, das war nicht sehr lange.
Gut, von den 60 Jahren ist es nicht lang, das stimmt.
Genau. Also wenn man sich 60 Jahre anguckt, dann ist das nicht lang. Es gab ja immer, das ist tatsächlich eine Herausforderung, auch 60 Jahre immer noch kein eigenes Gebäude. Das ist schon ein Thema, was natürlich so ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass es immer wieder neue Ideen gab. Was kann denn da kommen? Wir haben aber jetzt ein Mietgebäude, was wir mieten werden oder was wir, wo es schon einen Mietvertrag gibt, das eben extra für die DFFB jetzt hergerichtet worden ist. Und wir haben, wir werden dort zwei Kinos haben. Wir werden zwei Filmstudios haben. Ein Kino mit knapp 160 Sitzplätzen und eins mit 40. Wir haben ganz andere Räume dort. Wir haben endlich ausreichend Seminarräume. Im Potsdamer Platz war am Ende tatsächlich immer wieder notwendig, auch woanders was anzumieten, was auch die Studierendenschaft auseinander gedrängt hat. Wir werden dort ausreichend, also die, es gibt ausreichend Schnitträume, DAW-Räume, Mastering und alles, also Postproduktion ist auch gut ausgestattet. Und die Räume an sich, habe ich das Gefühl, werden uns auch wirklich eine neue Heimat jetzt geben. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man das dauerhafter gestalten kann, als es jetzt aussieht. Das ist erstmal ein 10-Jahres-Mietvertrag. Mhm. Vielleicht kann man da doch noch irgendwie was machen, dass wir da wirklich auf Dauer dann bleiben können, weil es einfach für alle auch wichtig ist, so einen Ort zu haben. Und ich glaube, das ist jetzt eine Größe, mit der man gut arbeiten kann. Potsdamer Platz war für viele nicht so ideal. Auch nicht für die anderen im Filmhaus. Das war zwar ein schönes Miteinander in gewisser Weise, was wir weiter machen wollen. Also wir haben auf jeden Fall enge Beziehungen weiterhin zum Arsenal und zur Kinemathek. Mhm. Aber es ist einfach, es wird ein schönes Gebäude, auch von der, es gibt Holzdecken da drin, weil es eben so geplant war von Anfang an. Mhm. Es war gar nicht was wir da reingegeben haben. Und sie sind wirklich schön. Also es macht einfach auch nochmal einen anderen Raumgefühl, was wir da haben werden.
Und es hat zwei Kinos, ne? Mhm. Das ist halt toll auch.
Also die dann auch öffentlich bespielt werden, oder?
Man kann auf jeden Fall darüber nachdenken, dass man Dinge auch, Sachen zeigt, die für die Öffentlichkeit, auch für die Nachbarschaft zum Beispiel.
Ja, das wäre natürlich schön, dass man halt vielleicht wieder einen Ort hat.
Ich kann es nicht völlig abschließen. Ein Raum hat 157. 57 Sitze und der andere, das 40. andere Kino, wie viel, 40? Mhm. Aber es ist schon, wenn man darüber nachdenkt, was zwei Kinos zu haben, glaube ich schon, dass wir auch Sachen entwickeln können, wo die Öffentlichkeit auch Zugang hat. Mhm.
Schön.
In die Stadt, das wäre tatsächlich auch mein Traum, so ein bisschen. Also 60 Jahre bedeutet für mich sehr stark in die Zukunft zu gucken. 50 war viel auch zu gucken, Bilanz zu ziehen. Aber ich glaube, wirklich in die Stadtgesellschaft reinzustrahlen, gerade aus diesem Ort, Moabit, mit Blick auf Wedding, ist einfach ideal für sowas. Mhm. Und wir können vielleicht auch eine andere Sichtbarkeit in der Stadtgesellschaft dann bekommen, die wir bisher aus meiner Sicht gar nicht so sehr hatten. Viele Menschen in Berlin wissen gar nicht, dass wir dieses Kleinod in Berlin haben, diese Filmakademie seit jetzt eben 60 Jahren. Und ich glaube, diese Präsenz auch hinzubekommen, Eben dadurch, dass wir Menschen einladen, wir werden auf jeden Fall am 18. September, das ist der Plan, einen Tag, ein Open House, das ist nicht der Tag der offenen Tür, sondern eben ein Open House, wo alle eben ab Mittag so ungefähr da mal reinkommen können, die Nachbarn, aber auch alle anderen Interessierten, um sich das mal anzugucken. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Vielleicht ist dann noch nicht jeder Raum ganz fertig, aber wir sind dann schon so weit, dass wir den Studienbetrieb ab Oktober dann da aufnehmen können. Und das ist eine große Erleichterung für uns alle.
Das klingt sehr schön. Und genau, also ich freue mich, mal vorbeizuschauen. Das klingt auf jeden Fall super. Und das nutze ich mal, echt mal einen Bogen zu machen. Ihr habt ja schon auch einen Appell gesprochen. Also da waren sehr viele Sachen dabei. Und lustigerweise, ich habe einen Fragebogen rumgeschickt. Und wir haben gedacht, so schaffen wir nicht, alles abzuhaken. Wir haben nicht alles abgehakt. Aber wir haben einiges besprochen heute zu der Filmbildung. Und ich finde ganz spannend, was ihr so gesagt habt. Und bedanke mich bei euch für das Gespräch, für eure Zeit. Und auch natürlich bei den Zuhörenden für die Möglichkeit, euer Gehör für eine Stunde zu haben. Und genau, ansonsten bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank.
Danke auch.
Ne? Genau. Danke dir. Vielen
Dank. Und habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder schöne Nacht. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.